Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamburg Wat Nu, dem Podcast, in dem wir fragen, wie bleibt unsere Stadt lebenswert, heute und in Zukunft? Bevor wir heute anfangen, möchte ich etwas in eigener Sache sagen. In den letzten Wochen wollten uns einige Interessenvertreter erklären, dass ein Podcast der Hamburger Energiewerke nichts mit Themen wie Altern, Frauen, Kultur und Essen zu tun haben sollte. Wir wurden gefragt, warum wir uns hier mit diesen Themen beschäftigen und was das mit unserer Aufgabe, die Stadt mit Wärme und Strom zu versorgen, zu tun habe. Kurze Gegenfrage, habt ihr schon mal versucht, über die Transformation einer Stadt zu sprechen, ohne ihre Menschen in eure Überlegungen mit einzubeziehen? Menschen, die älter werden, Frauen, die mehr als die Hälfte dieser Stadtbevölkerung ausmachen, Kulturschaffende, die Hamburg erst zu dem machen, was es ist. Dieser Podcast dreht sich um große Ideen. Die Frage, wie diese Stadt in Zukunft noch eine ist, in der man gerne lebt, eint alle. Immer wieder geht es um Nachhaltigkeit, dieses große Wort. Und Nachhaltigkeit, das sind eben nicht nur Großwasserwärmepumpen, Geothermieprojekte, Windräder und Energieerzeugung. Um keine Missverständnisse hervorzurufen, wir lieben Energieerzeugung. Die Energiewende ist für uns der wesentliche Bestandteil der gegenwärtigen Transformation unserer Stadt. Aber dazu gehört noch mehr. Der Begriff Nachhaltigkeit, den übrigens die Vereinten Nationen definiert haben, nicht wir, bedeutet eben auch Gesellschaft, Menschen, Zusammenleben. Und genau darum geht es hier in jeder Folge. Wir sind ein Hamburger Unternehmen, nicht irgendwo, hier. Viele unserer Kundinnen und Kunden haben sich bewusst für uns entschieden, weil uns diese Stadt am Herzen liegt. Das sagen nicht wir, das sagen Sie in Befragungen immer wieder. Unser Purpose ist simpel. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Sorgen wir dafür, dass sie es auch bleibt. Das ist kein Slogan. Das ist die Haltung, mit der wir auch diesen Podcast angehen. Folge für Folge. Und jetzt, wat nu? Jetzt geht es weiter mit einem weiteren großen Wort. Und zwar einem, das in Hamburg eine lange Tradition hat und das gleichzeitig neu gedacht werden muss. Solidarität. Hamburg ist eine wohlhabende Stadt. Eine Stadt, die Weltkonzerne beheimatet, in der Elbphilharmonien gebaut werden und teure Penthäuser auf den Markt kommen. Und gleichzeitig ist Hamburg eine Stadt, in der rund 15% der Menschen als bedürftig gelten. Eine Stadt, in der Stadtteile wie Billstedt oder Wilhelmsburg strukturell abgehängt scheinen, während andere boomen. Wer kümmert sich um die, die der Reichtum dieser Stadt nicht erreicht? Wie lässt sich dafür sorgen, dass Hamburg in allen seinen insgesamt 105 Stadtvierteln lebenswert wird? Genau darüber spreche ich heute mit zwei Frauen, die Solidarität nicht nur als Haltung, sondern ganz konkret als tägliche Arbeit verstehen. Dr. Birte Prinzhorn, du bist Geschäftsführerin von 105 Viertel, einem Hamburger Sozialunternehmen mit einer klaren Mission. Hamburg in allen 105 Stadtvierteln zur lebenswertesten Stadt zu machen. 105 Viertel engagiert sich in Kunst, Kultur, Bildung, Inklusion und ökologischer Nachhaltigkeit. Seit 2023 führst du außerdem die Geschäfte des Impact Hub Hamburg, einem Netzwerk für soziales und nachhaltiges Unternehmertum, und bringst damit soziale Innovatoren und die Hamburger Wirtschaft zusammen. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Und Claudia Meister, du bist Geschäftsführerin von Hanseatic Help e.V., 2015 gegründet und heute eine feste Institution in Hamburgs Soziallogistik. Hanseatic Help sammelt Kleider und Sachspenden, sortiert sie mit über 100 Ehrenamtlichen und leitet sie kostenfrei an mehr als 300 soziale Einrichtungen weiter. In drei Hanseatic Help Stores können bedürftige Menschen jeden Monat rund 2500 Mal Kleidung und Hygieneartikel abholen. Auf Augenhöhe, nicht auf Almosenbasis. Ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Christina von den Hamburger Energiewerken, denen dieses Thema sehr am Herzen liegt. Als Unternehmen, das für alle Hamburgerinnen und Hamburger da sein möchte, nicht nur für die, die sich den Ökostromtarif leisten können. Solidarität und Versorgungssicherheit gehören für uns zusammen. Und natürlich sitzen wir auch heute wieder hier oben im Energiebunker in Wilhelmsburg, einem Ort, der selbst Teil dieser Geschichte ist. Vor wenigen Jahren noch ein Symbol des Vergessenwerdens, ist er heute ein Ort der Energie, des Aufbruchs und der Begegnung. Dann fangen wir mal an mit unserer Begegnung. Birte, wer uns regelmäßig hört, kennt diese Frage. Ich bitte alle Gäste am Anfang vom Energiebunker aus einmal auf unsere Stadt zu schauen. Was siehst du und was verbindest du mit dem Begriff Solidarität, wenn du rüber auf die Stadt Hamburg blickst?
Wenn ich rüberschaue, sehe ich einfach die Vielfalt der Stadt. Also ich finde, man sieht vom Hafen bis dann, wie du sagst, Elbphilharmonie, so die großen Wahrzeichen der Stadt, aber eben auch den Kindergarten hier vor der Tür und einfach die ganz vielen kleinen Viertel und die Menschen, die hier wohnen. Und für mich ist Solidarität auch einfach, dass jeder sich einbringt und dem Nachbarn vielleicht auch hilft. Und deshalb, ich finde einfach spannend, wirklich hier nochmal die Stadt als Ganzes zu sehen, weil man weiß, dass sie aus ganz vielen unterschiedlichen kleinen Teilen besteht.
Ja, das wird einem hier wirklich besonders wahr. Claudia, jetzt bin ich sehr gespannt. Hanseatic Help sitzt in Altona, direkt an der Elbe. Wir können es aber von hier aus jetzt nicht direkt sehen. Aber was fällt dir ins Auge, wenn du nach Hamburg schaust? Und was sagt dieses Bild über die Solidarität in der Stadt?
Also tatsächlich sehe ich nur von der anderen Seite schon sehr viel, was ich jetzt hier vom Bunker aus auch sehe, nämlich im Prinzip die Elbe, die auch die Stadt ein bisschen zerschneidet, sehr viele Viertel, sehr viele Inseln und vor allem viele Brücken. Ich gucke nämlich, wenn ich zu Hanseatic Help gehe, komme ich meistens oben vom Altonaer Balkon und dann schaut man auf die Köhlbrandbrücke ganz toll. Das sieht man jetzt hier sozusagen von der anderen Seite und ich finde, diese Brücken, die stehen eben ja auch symbolisch für Solidarität, ne? Also für die vielen Unterschiede, die es hier gibt und für das, was wir verbinden müssen in dieser Stadt. Und wir müssen eben Brücken bauen. Und ich denke, dafür steht Solidarität, Brücken zu bauen zwischen Menschen und Gruppen, die nicht gleich sind und nicht die gleichen Voraussetzungen mitbekommen haben.
Jetzt hast du gerade ein wunderschönes Bild aufgemacht, nämlich das Bild der Brücken. Du hast aber auch über die Inseln gesprochen, die es natürlich nach wie vor in Hamburg gibt. Birte, wie sieht das aus? 105 Viertel hat den Namen sehr bewusst gewählt. Hamburg hat eben 105 Stadtteile und die Idee dahinter ist, überall und nicht nur in den privilegierten Ecken für Lebensqualität zu sorgen. Das ist ja an sich schon ein solidarisches Grundprinzip. Kannst du das ein bisschen ausführen? Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen und was bedeutet das in der Praxis?
Gerne. Für uns kam der Gedanke oder diese Lokalität daher, dass wir gesagt haben, wenn ich als Mensch erfahren will, dass sich was für mich verändert hat, dann kann ich es nur merken, wenn es mein direktes Umfeld betrifft. Also ich kann das coolste Projekt in Wilhelmsburg machen. Wenn ich in Norderstedt wohne, dann hilft mir das eben auch nicht so viel. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen wirklich dezentral vor Ort bei den Leuten sein. Und das kann in jedem Viertel auch was Unterschiedliches bedeuten. Also wir müssen erstmal schauen, was man da dann auch vor Ort braucht. Aber uns treibt einfach der Gedanke, dass es für jeden erlebbar sein muss. Und in unseren Projekten leben wir den Gedanken der 105 Viertel darüber, dass wir zum Beispiel in Bildungsbereichen wirklich an den unterschiedlichen Schulen sind. Und das ist viel Fokus auf Schulen mit einem niedrigen KESS-Index, also eben einem vielleicht sozial etwas schwierigeren Umfeld, aber wir sind eben auch an anderen Schulen. Also es am Schluss sollen die Projekte jetzt nicht jemanden ausschließen, nur weil die vielleicht aus einem besseren Haushalt kommen, aber natürlich geht es trotzdem darum, auch Menschen gleiche Chancen zu ermöglichen. Genauso im Kunst- und Kulturbereich oder im Viertelkulturbereich wollen wir Leute zusammenbringen, also auch einfach Begegnungen ermöglichen, die sonst vielleicht nicht passieren. Und da ist das Again and Again Festival vom letzten Jahr ein ganz cooles Beispiel, wo es grundsätzlich um nachhaltige Textilien ging. Und da hatten wir dann echt vor Ort von 16- bis 60-Jährigen, von Menschen, die einfach ihre Jacke reparieren wollten, bis zu Leute, die sich inspirieren lassen wollten, was man jetzt auch alles aus Upcycling oder aus Klamotten beim Upcycling machen kann. Und das sind dann so die Begegnungen, die Spaß machen, wo man einfach Leute zusammenbringt, die sich sonst nicht treffen. Das funktioniert auch nur lokal, weil keiner durch die ganze Stadt fährt, um hier Neues zu treffen, sondern eben das lieber direkt vor der Haustür hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der KESS-Index ist ein Index, der Schulen in bestimmten Stadtteilen danach einteilt, wie viel Einkommen die Umgebung sozusagen hat und dann den Schulen in bestimmten Förderbedarf teilhaben lässt. Das erkläre ich aber auch nochmal in den Shownotes. Claudia, Birte sprach jetzt gerade von der Erlebbarkeit von Solidarität. Hanseatic Help feierte im letzten Jahr sein 10-jähriges Bestehen. 2015 entstand der Verein, weil Menschen einfach helfen wollten, also weil sie genau diese Solidarität erleben wollten, ohne eben lange zu fragen, ohne bürokratische Hürden. Der Hashtag ist einfach machen. Vielleicht kannst du mal einen kleinen Rückblick beginnen und uns erzählen, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Was ist besser geworden, aber was ist vielleicht auch schlechter geworden?
Ich bleib mal dabei, erstmal zu sagen, was gleich geblieben ist, nämlich, dass es wirklich immer noch viele Menschen gibt, die einfach helfen wollen und einfach machen wollen. Und diese Begegnungen, von denen Birte gerade gesprochen hat, die kann man bei uns jeden Tag erleben in unserer Zentrale in der Halle, wo die Menschen zum Helfen hinkommen und wo sich einfach über Generationen, über Kulturen und auch über Milieus hinweg die Menschen begegnen. Das ist ganz wichtig, weil sie gemeinsam was Gutes tun, weil sie gemeinsam helfen wollen. Verändert, ach ja, hat sich sicherlich eine ganze Menge. Das war damals natürlich 2015 eine riesige Geschichte in den Messehallen. Es waren einfach wahnsinnig viele Leute, die da zusammengekommen sind, um zu helfen. Das hat natürlich abgenommen. Also es kommen jetzt nicht mehr täglich 1000 bis 1500 Leute, sondern wir haben eben so in der Woche so 50 bis 100, sag ich mal, die wirklich regelmäßig immer aktiv da sind. Und dazu kommen aber auch noch ganz viele Menschen, die einfach mal reinschauen. Ja, wir haben viele Unternehmen zum Beispiel, die Social Days bei uns machen und mit ganzen Teams dann einfach mal für einen halben Tag da irgendwie mithelfen. Das ist gleich geblieben. Wir brauchen das Ehrenamt. Es hat sich aber auch verändert. Früher war der Verein rein ehrenamtlich. Es gab wirklich überhaupt keine Menschen, die bezahlt wurden dafür. Das ließ sich irgendwann in der Größe gar nicht mehr durchhalten sozusagen, weil es brauchte Verbindlichkeit und wir sind inzwischen eben ein Verein mit einem großen hauptamtlichen Team. Wir haben auch noch viele weitere Beschäftigte, die gefördert werden und bei uns mithelfen. Wir haben Bundesfreiwillige. Also wir sind da irgendwie ziemlich groß geworden und sind ja auch ja so eine Art Logistik-Hub, sage ich mal, eine Art Großhändler für Sachspenden. Bei uns können sie eben gebracht werden. Wir sortieren sie und wir geben sie dann bedarfsgerecht wieder raus. Das sind so Sachen, die sich geändert haben, was leider gleich geblieben ist oder sogar ja eigentlich schlechter geworden ist. Das ist eben die Bedürftigkeit in der Stadt. Also gegründet hat sich Hanseatic Help, als viele geflüchtete Menschen gekommen sind. Das war eine sehr singuläre Angelegenheit, die sozusagen so der Auslöser war für diese Schwarmintelligenz, die diesen Verein letztlich nachher in den Messehallen gegründet hat. Ist aber ja sehr schnell dann für alle Bedürftigen, also hat sich für alle Bedürftigen in der Stadt zuständig erklärt. Und so ist es dann eben auch geblieben. Und diese Bedürftigkeit, muss man sagen, das kann man schon feststellen, die ist über die Jahre eben immer mehr gestiegen. Und wie der Armutsbericht der aktuelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes auch zeigt, liegen wir in Hamburg tatsächlich mit der Armutsquote auch deutlich über dem Bundesschnitt. Und es trifft vor allem Kinder.
Apropos Solidarität. Die Freie und Hansestadt Hamburg liefert 29 Stromgeneratoren und passende Anschlusskabel in die Ukraine. Die ersten 18 Generatoren sind bereits sicher in der ukrainischen Hauptstadt angekommen. Weitere sollen folgen. Damit leistet Hamburg konkrete und schnelle Hilfe für die notleidende Bevölkerung und trägt dazu bei, in einer äußerst schwierigen Lage die Energie- und Wärmeversorgung in der ukrainischen Hauptstadt zu stabilisieren. Mit den Generatoren können bis zu 3000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Die Bestellung und Auslieferung erfolgt durch die Behörde für Inneres und Sport. Darüber hinaus wollen die Hamburger Energiewerke und weitere öffentliche Unternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg die Hilfe für die Ukraine unterstützen und werden weitere spenden. Bereits in Betrieb sind zwei Generatoren, die aus Spendengeldern des Pakts für Solidarität und Zukunft gekauft wurden. Sie sichern Heizung, Beleuchtung und Kommunikation in den Hope and Healing Zentren der Organisation Save Ukraine in der Region Kiew. In den Zentren werden Kinder und Familien betreut, die im Krieg ihr Zuhause verloren haben oder traumatisiert sind. Ich hoffe, wir kommen später nochmal auf diesen Faktor Ehrenamt und Professionalisierung zu sprechen. Ich würde aber gerne einmal bei diesem Begriff Bedürftigkeit bleiben, den du reingebracht hast, Claudia. Birte, kannst du das ein bisschen ausführen? Jetzt mal ein aktuelles Schlaglicht auf eure gegenwärtige Arbeit. Welche Viertel werden von eurer Arbeit am häufigsten erreicht und in welchen fehlt eigentlich jetzt auch noch am meisten?
Ich glaube, die Viertel, wo wir stark sind, sind natürlich auch die Viertel, wo wir lokal schon Orte haben. Also das ist eben irgendwie mit dem Impact Hub sind wir sehr zentral am Gänsemarkt, um da einfach auch viele Leute zusammenzuziehen und da Begegnungen zu ermöglichen. Mit unseren Locations sind wir auch in St. Pauli und Ottensen aktiv. Also das heißt, auch da ist es natürlich irgendwo leichter, wenn wir Kulturveranstaltungen machen, die dann auch mal schnell bei uns zu machen. Die Locations sind ja auch extra nachhaltig gestaltet. Also da wissen wir auch, das passt zu unseren Werten und auch da wollen wir Menschen zusammenbringen. Im Schulbereich ist es dann doch ja eher an den Schulen. Also da sind wir schon verteilter mittlerweile bei über 40 Vierteln, unter anderem zum Beispiel auch in Wilhelmsburg. Und da macht es eben Spaß. Da gibt's echt tolle Schulen, die unglaublich aktiv sind. Schulen, die ihren eigenen Makerspace haben. die dann auch sich gern beraten lassen und da mit uns sehr aktiv auch Sachen gestalten. Wo wir noch nicht so aktiv sind, ist ehrlicherweise viel auch in den Randgebieten, weil das einfach dann auch Fahrtwege beinhaltet, wo wir dann nicht so schnell vor Ort sind. Und ich glaube, da wird's dann auch spannend, ob wir gerade im Viertelkulturbereich vielleicht auch über Ehrenamt so besser dahin kommen, dass Leute sagen, ich möchte auch vor Ort was machen, wie mache ich das denn? So, das wird nochmal spannend, ob man das in der Richtung ausbaut, aber zurzeit machen wir es halt eher mit unserem Team und dann kommt es auf die Bereiche ein bisschen drauf an. Genau.
Ich kann dazu natürlich nur sagen, dass der Energiebunker auch eine wunderbare Location ist, die man dafür ja vielleicht auch mal andenken könnte, um noch mehr hier im Stadtteil Wilhelmsburg zu machen. Claudia, du hast eben schon den Armutsbericht angesprochen und auch darauf hingewiesen, dass Hamburg da eigentlich nicht besonders gut dasteht. Ihr versorgt heute mehr als 300 Einrichtungen kostenfrei mit Sachspenden und erreicht monatlich 2500 Menschen. Das ist eine sehr beeindruckende Zahl. Meine Frage an dich ist aber, ob die eigentlich zeigt, wie groß die Not in Hamburg ist.
Also wir erreichen tatsächlich mehr als 2500 Menschen, weil das ist nur die Anzahl von Menschen, die wir über unsere eigenen Hanseatic Help Stores erreichen im Monat. Das ist ein Drittel der Artikel, die wir rausgeben im Monat. Zwei Drittel geben wir an diese Organisationen, an die anderen Organisationen. Das sind also die ganzen Obdachloseninitiativen, das sind Beratungsstellen, Frauenhäuser. Teilweise sind es auch städtische Einrichtungen, ne? Also und kirchliche Einrichtungen und von anderen Wohlfahrtsträgern. Also ich glaube, wir erreichen sehr, sehr viel mehr Menschen. Wir geben ja fast 1 Million Einzelartikel pro Jahr aus. Also ich glaube, die Zahlen kannst du nicht 1:1 jetzt nehmen, weil wir erreichen gar nicht alle Menschen, die in Not sind in Hamburg, ne? Also wir erreichen eben diese Organisationen und über die Stores merken wir, wie viele einzelne Personen es gibt, die eben ja auch nicht über Organisationen angebunden sind, sondern die, ich sag mal, in ihrer Not einfach ja auch alleine sind als Privatpersonen und wie groß natürlich auch die Hürde ist, sich da helfen zu lassen, weil es natürlich auch eine Form von Stigmatisierung ist, zur Tafel zu gehen, in einen Hanseatic Help Store zu gehen. Solange jeder weiß, dass wenn man da reingeht, dann kann man nur bedürftig sein, weil sonst dürfte man da sozusagen gar nicht reingehen. Das ist auch echt eine Herausforderung, die wir haben, die wir auch angehen wollen. Ich glaube, die Not ist tatsächlich größer in Hamburg. Wie gesagt, der Armutsbericht sagt, dass fast 20% der Menschen in Hamburg an der Armutsgrenze leben oder in Armut leben und dass es jedes vierte Kind fast ist. Insofern glaube ich, leider Gottes müssten wir eigentlich noch mehr tun. Ja, schaffen wir aber gar nicht. So.
Bitte, da interessiert mich, wie du das wahrnimmst. Claudia sprach jetzt nochmal über die Bedürftigkeit, auch über eigentlich die hohe Anzahl an Menschen, die bedürftig sind. Auf der anderen Seite gilt Hamburg als total weltoffen und wohlhabend. Wie erlebt ihr dieses Spannungsfeld in eurer Arbeit?
Ich glaube, für mich stellt sich da ein bisschen die Frage, warum die Bedürftigkeit in Hamburg so hoch ist. Also ist das eben einfach wirklich, dass für viele, die schon lange hier sind, es dann jetzt enger wird, weil die Mieten steigen? Oder liegt es auch in Teilen daran, dass viele hierher kommen, weil sie eben hoffen, von dem Reichtum und der Vielfalt irgendwie auch was abzubekommen? Und ich glaube, da spielt halt Solidarität eben auch wieder einen großen Faktor, weil es sehr cool ist, wenn Leute hierher kommen, um irgendwie Chancen zu nutzen. Und die Chancen wollen wir dann auch geben. Und ich glaube, im Bildungsbereich versuchen wir da genau das, dass wir auch Kindern eben Perspektiven aufzeigen, sie versuchen zu Neugierde da anzuregen und zu schauen, dass sie ja neue Ideen bekommen, wie sie auch ihre Zukunft gestalten können. Im Impact Hub geht es ja dann tatsächlich eher darum, auch Modelle zu bauen, die irgendwie wirtschaftlich sind, aber eben auch nachhaltig und auch der Gesellschaft was beitragen. Also auch da einfach wieder Chancen eröffnen. Und ich glaube, das ist halt das, was in Hamburg so spannend ist, dass es viele gute Chancen geben kann, wenn ich eben auch da Unternehmen verbinde, Menschen verbinde. Und aus diesen Verbindungen kann halt sehr viel entstehen. Und deshalb, ich glaube, man muss den Bericht sehr ernst nehmen. Also man muss sich sehr bewusst sein, dass da immer noch viel Hilfe auch notwendig ist. Aber ich würde es auch als Chance sehen, dass man eben durch neue Verbindungen da auch ganz viel neue Chancen eröffnen kann.
Kannst du uns das einmal noch mal kurz beschreiben? Was macht ihr da im Bildungsbereich? Vielleicht ein konkretes Projekt?
Also wir machen Workshops an Schulen und verbinden da immer ein digitales Instrument mit Bildung zu Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel haben wir 3D-Drucker und reden dann über Stadtplanung und wie man Stadtplanung eigentlich nachhaltig gestalten kann. Und dann kann man die Stadt eben auch ausdrucken und mal rumspielen und wie kann man dann Sachen zusammenbauen. Also es geht immer darum, irgendwie beide Fähigkeiten zu fördern und das aber auch immer nicht nur im Sinne, wie wende ich jetzt einen 3D-Drucker an, sondern auch ein Verständnis zu erzeugen, was sind Vor- und Nachteile, also das auch kritisch zu hinterfragen, wofür lohnt es sich, den anzuwenden. Genau, das sind so Impulse, die wir versuchen zu setzen, um da auch die Fähigkeiten, die man in der Zukunft braucht, beizubringen.
Claudia, Hanseatic Help hilft unterschiedlichen Menschen in akuten Notlagen. Du hast es schon angesprochen, es sind Obdachlose, Geflüchtete, Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehende. Jetzt kommen wir mal von den Schülerinnen und Schülern zu den allerkleinsten Menschen in Hamburg, den Babys. Ihr habt auch das Projekt Hello Baby Bags für Eltern in prekären Situationen gestartet. Kannst du uns das etwas ausführen und das vielleicht auch direkt beschreiben, was sowas über die Realität in Hamburg sagt, die wir vielleicht auch manchmal einfach gar nicht sehen wollen?
Also die Hello Baby Bags, das sind Starter-Sets für Neugeborene. Die werden von uns im Beratungskontext, also nicht von uns ausgegeben, sondern von Beratungsstellen ausgegeben, die sie bei uns bestellen. Das sind so die Babylotsen, die frühen Hilfen. Und ich weiß gar nicht, ob die Tatsache, dass wir das machen, jetzt was über den Zustand in Hamburg aussagt. Ich möchte dazu erzählen, dass es diese Babystarter-Sets, die gibt es in anderen Ländern, zum Beispiel in Finnland, vom Staat für jede Familie. Egal, jetzt unabhängig vom Einkommen. Es geht einfach darum, dass wenn Menschen Eltern werden, sie sich konzentrieren sollen auf die Verantwortung und auf das große Neue, was damit zusammenhängt und sich auf gar keinen Fall irgendwelche finanziellen Sorgen machen sollen. Und so ein Baby, das bringt eben nun mal eine große finanzielle Investitionen sozusagen mit sich für den Staat. Und ich sage mal, das, also so ein Bag bei uns, das besteht aus bis zu 80 verschiedenen Artikeln. Wenn die jetzt alle neu gekauft würden, dann ist das ungefähr ein Wert von 400 Euro. So, und das ist jetzt für eine Familie, ja, die vielleicht eben von Bürgergeld lebt, natürlich überhaupt nicht zu stemmen. Insofern, ich will nur damit sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob da jetzt in Hamburg es besonders anders ist als woanders, aber diese Idee einfach zu sagen, wir machen den Kleinsten, den Start ins Leben erstmal gleich. Also die haben die gleichen Voraussetzungen dann sozusagen und die Eltern können sich eben konzentrieren darauf, ihr Kind zu versorgen. Das finde ich ist irgendwie die wichtige Idee dahinter. Und ja, wir versuchen das auch nachhaltig zu machen. Da bin ich dann bei Birte. Das heißt, diese Babybags werden zusammengestellt auch aus gespendeten Artikeln, auch aus zugekauften Artikeln. Da sind auch Hygieneprodukte drin, Windeln, Feuchttücher, Creme. Da ist auch übrigens was für die Mama dabei. Die muss sich nämlich auch pflegen, wenn sie gerade ein Kind geboren hat und kann sich das vielleicht nicht leisten. Da sind auch Upcycling-Artikel dabei, die wir inzwischen selber herstellen. Und wir haben so das Ziel, pro Jahr etwa 800 davon auszugeben. Das ist echt eine ganze, ganze Menge. Schaffen wir noch nicht ganz, aber wir werden da immer besser.
Klingt auf jeden Fall nach einem super tollen und sehr, sehr wichtigen Teil eurer Arbeit. Was du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich, wenn das in anderen Ländern anders funktioniert, ein Element von verstaatlichter Solidarität von Anfang an. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte gerne mit euch auch über die Strukturen sprechen, wie man eben Solidarität organisieren kann. Ihr habt da, glaube ich, beide sehr unterschiedliche Ansätze. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Antworten. Birte, fange ich mal mit dir an. 105 Viertel versteht sich als Sozialunternehmen mit einer gemeinnützigen GmbH, einem Impact Hub, einem Kulturzweig. Das ist also kein klassischer Verein, kein klassisches Ehrenamt. Warum braucht Solidarität unternehmerisches Denken?
Für uns steht unternehmerisches Denken oder auch dieser Begriff Entrepreneurial Mindset, den es ja auch gibt. Das ist ja wirklich eher sehr aktiv, da versucht man Sachen, man kommt schnell ins Machen. Und das ist eben das, was wir auch tun wollen. Also, dass man nicht sehr lange über Konzepte redet, sondern Sachen ausprobiert und dann aber auch schaut, was hat funktioniert, das Feedback einsammelt, eben auch von den Leuten, die es dann wirklich betrifft. Also im Unternehmertum ist es dann meistens der Markt, hier sind es dann teilweise auch unsere Zielgruppen, aber dass ich eben Dinge ausprobiere und dann anpasse, also so diese ist iterative, das ist eben das, was irgendwie Unternehmertum für uns auch ausmacht. Und am Schluss, wenn ich dann rausgefunden habe, was ist denn besonders wirkungsvoll, dass ich das dann auch sehr effizient mache. Und bei Unternehmen ist es häufig so, dass sie ja dann eher auf ihren Umsatz steuern, auf ihren Profit und das möglichst effizient machen. Jetzt bei uns ist es dann auch viel, dass wir auf Wirkung steuern, also dass wir eben Wirkung maximieren wollen und das ist dann das, wo wir aber auch effizient sein wollen und wie wir das halt eben unternehmerisch denken. Der zweite Aspekt, der da reinfällt, was du auch meintest, wir haben einen gemeinnützigen Bereich, aber eben auch GmbHs. Also auch da haben wir wirtschaftliche Zweige und der Profit, der da erwirtschaftet wird, der fließt aber wieder in die Gemeinnützigkeit. Also der bleibt in der ganzen Gruppe und kann damit eben auch Bereiche unterstützen, die sich nicht so leicht wirtschaftlich denken, wie eben Bildung oder Kultur, was ja zurzeit sehr teilweise staatlich finanziert ist oder spendenfinanziert ist. Und da wollen wir eben auch beitragen, das nochmal nachhaltig auch aufzustellen, indem wir eben auch wirtschaftliche Bereiche haben, die den Teil dann wieder finanzieren.
Danke für die Erläuterungen. Claudia, Hanseatic Help lebt zum großen Teil vom Ehrenamt. Du hast aber eben diese professionalisierten Strukturen ja eingangs schon angesprochen. Trotzdem, was kann denn Ehrenamt, was kein unternehmerisches Modell kann?
Also ich denke tatsächlich, dass diese Vielfalt, die wir da haben, schwer unternehmerisch herzustellen ist. Also Birte, du kannst gerne sagen, was du da für eine Idee für hast. Aber ich finde es insofern interessant, weil ich das an unserer eigenen Organisation sehe. An der Stelle, wo wir hauptamtlich tätig sind, ist unsere Vielfalt nämlich auch nicht so weit her. Das würde jetzt zu weit führen, glaube ich, das alles auseinanderzunehmen, an wie vielen Faktoren das liegt. Aber es liegt sicherlich nicht daran, dass wir Vielfalt ausschließen würden, sondern wir würden sie sehr begrüßen. Aber es gibt viele Gründe, warum es wahnsinnig schwerfällt, sie im hauptamtlichen Bereich herzustellen. Im ehrenamtlichen Bereich, finde ich, ist sie einfach ganz klar da. Und das liegt daran, dass es eben eine rein intrinsische Motivation ist, weshalb die Leute kommen. Also klar, auch Ehrenamtliche haben verschiedene Interessen. Aber ich glaube, da gibt es schon eine große Gleichheit sozusagen. Und es gibt auch unheimlich viel auf Augenhöhe. Und das kann man vielleicht in Unternehmen herstellen, die eher kollektiv organisiert sind. Aber ich glaube, so nach dem klassischen hierarchischen Unternehmensprinzip wird es sehr, sehr schwierig, das herzustellen. Und dieses, dass Menschen zusammenkommen, die alle mit dem Herzen dabei sind und die auch sich auf Augenhöhe begegnen wollen, das ist, glaube ich, schon was, was Ehrenamt nochmal erstmal von einem unternehmerischen Modell unterscheidet. Also wer mir in der Theorie sozusagen sagt, welches unternehmerische Modell das genauso abbilden kann, der ist ein großer Ökonom irgendwie. Aber das ist jetzt mal so meine These dazu.
Ich stimme dir zu. Für mich sind es, glaube ich, unterschiedliche Aspekte von Solidarität. Also ich glaube, ich brauche es im Unternehmerischen, möchte ich trotzdem, dass auch Unternehmen solidarisch handeln. Also dass auch sie die Ressourcen, die sie haben, die Menschen, die sie haben, die Strukturen dafür einsetzen. Aber wie du sagst, Ehrenamt funktioniert doch anders. Und da ist es ja wirklich eher, dass ich meine Zeit einsetze oder dass ich mich als Mensch auch einsetze. Und das kann ich als Unternehmen, denke ich ja trotzdem in Ressourcen. Also da habe ich Leute angestellt, die zahle ich für was und dann muss das auch funktionieren. Und ich glaube, das ist das Spannende am Ehrenamt, da muss nicht alles immer funktionieren. Also da kann ich mich auch einfach einbringen und ich finde beide Aspekte unglaublich wichtig und ich finde cool, dass beides abgedeckt ist durch uns beide, würde ich sagen.
Wobei mir echt wichtig ist zu sagen, dass wir auch als Organisation, die quasi überhaupt keinen wirtschaftlichen Betrieb hat, finde ich, dass wir total professionell arbeiten und übrigens auch unternehmerisch denken. Also natürlich ist es auch für uns genauso wichtig, unsere Ressourcen effizient einzusetzen und wir arbeiten daran auch ständig. Also wir machen im Prinzip Change Management und strategische Überlegungen genauso wie ein Unternehmen. Aber es ist genau richtig, was du sagst. Wir haben halt verschiedene Interessen. Also die Effizienz ist die eine und warum Menschen zum Beispiel ein Ehrenamt machen und was sie brauchen, damit sie das gut machen können, das widerspricht übrigens manchmal der Effizienz. Und das ist total spannend, wie man dann da Entscheidungen trifft. Ne? Also wenn ein Logistiker bei uns reinkommt, der würde sagen, um Gottes Willen, warum nehmt ihr denn verschiedene Kartongrößen? Das ist ja total ineffizient. Weil wenn ich die nachher auf eine Palette packe, dann muss ich die folieren und so weiter. Und das alles irgendwie, das kostet ja alles Zeit und ist schwierig. Aber da gibt es halt Gründe. In dem Fall ist es jetzt Nachhaltigkeit bei uns und dass wir auch gebrauchte Kartons benutzen. Aber auch für viele Prozesse, die wir schneller und automatisierter vielleicht machen könnten, rationalisieren können, ist es aber wichtig, dass zum Beispiel jemand, der freiwillig kommt und seine Zeit da rein investiert, der möchte die aber anders machen. Und da sozusagen so eine Balance herzustellen zwischen natürlich ressourceneffizient einzusetzen und trotzdem mitzudenken, worum es eigentlich im Großen und Ganzen geht. Und das wünsche ich mir, genau wie du das sagst, übrigens von den Unternehmen genauso. Das kann nämlich eigentlich jedes wirtschaftliche Unternehmen auch machen. Also die Solidarität mit reindenken, vielleicht mehr auch die Motivation ihrer Mitarbeitenden auch mitdenken an der Stelle, weil das ist meistens die größte Ressource. Und da können wir uns, glaube ich, treffen an der Stelle.
Ich glaube auch, dass ihr euch da ziemlich trefft. Super spannend, wie ihr beide das einordnet. Ich habe da eine Nachfrage an dich, Birte. Und zwar eigentlich dieses, die Wirtschaft mehr als Akteur zu sehen und nicht nur wirtschaftlich zu denken. Das macht ihr ja beim Impact Hub auch. Ihr baut Brücken zwischen großen Unternehmen und sozialen Startups. Hamburgs Wirtschaft ist stark. Aber was muss denn oder was sollte denn die Wirtschaft eigentlich noch mehr tun, damit Solidarität eben genau kein Ehrenamtthema bleibt, sondern auch eher in den wirtschaftlichen oder überhaupt in den Mainstream gerät?
Also es gibt immer noch viele Unternehmen, was du ja auch meintest, ne? Die machen zum Beispiel den Social Day bei euch oder wo es dann einzelne Initiativen gibt, die Leute freistellen, dass sie ihre Fähigkeiten auch irgendwo anders einsetzen dürfen. Also ich finde, da passiert schon einiges, was auch gut ist. Ich finde es trotzdem spannend und genau das ist das, was wir auch im Impact Hub fördern wollen, nochmal drüber nachzudenken, ob ich das nicht nur neben der Tätigkeit mache, die ich in meinem Unternehmen mache, sondern da eben auch integrieren kann. Also dass ich eben wirklich in den Aktivitäten, die ich tue, auch nochmal nachhaltig oder sozial, also auch da Zwecke fördern kann. Also dass ich eben, und nicht falsch verstehen, das heißt immer noch, ich muss auch unternehmerisch denken im Sinne von profitorientiert oder zumindest profitabel sein, weil auch das ist ein Aspekt von Nachhaltigkeit, aber eben auch mitzudenken, was ist denn meine Wirkung auf die Gesellschaft und auf die Umwelt und wie kann ich da eben auch Sachen vielleicht sogar verbessern, also nicht nur meinen Fußabdruck kleiner machen, sondern vielleicht auch Impulse geben, wie ich Sachen wieder umkehre, Sachen verbessere. Und da gibt's, glaube ich, wirklich spannende Modelle, die sehr unternehmerisch sind, also die auch dann sich gegen den Markt gut verteidigen lassen, die super effizient sind, die wettbewerbsfähig sind und viel schwieriger zu imitieren, also auch zukunftsfähig dadurch sind. Und das sind ja genau die Modelle, die wir irgendwie aufbauen wollen und wo dann ein Unternehmen auch, ich finde, automatisch solidarisch wird, weil es eben auch gleichzeitig für die Gesellschaft mitwirkt.
Also liebe Menschen in Unternehmen, die das gerade hören, bitte fragt euch doch mal, was euer Unternehmen auch beitragen könnte, grundsätzlich zu mehr Solidarität in Hamburg. Claudia, da habe ich noch eine Frage an dich. Hamburg hat viele Unternehmen, aber auch viele Netzwerke, viele Initiativen, viele Menschen, die sich engagieren. Häufig ist es aber so, dass sie auch so ein bisschen nebeneinander arbeiten und nicht untereinander. Kommen wir nochmal zum Thema Solidarität unter diesen einzelnen Initiativen. Was braucht Hamburg, damit aus solidarischen Einzelprojekten wirklich eine solidarische Stadtgesellschaft entsteht?
Also ich möchte erstmal positiv sagen, dass ich finde, wir haben schon sehr viel Solidarität bei diesen Initiativen, bei den Vereinen und so weiter. Ich finde auch, dass Hanseatic Help eigentlich ein totales Beispiel dafür ist, weil ja Hanseatic Help hilft eigentlich ganz vielen anderen Organisationen, dass sie ihre soziale Arbeit machen können. Also das ist sozusagen, wenn man das so nennen will, unser Geschäftsmodell. Wir erleichtern das denen, dass die sich nicht darauf konzentrieren müssen, Sachspenden zu sammeln, zu sortieren, zu lagern, den Müll zu entsorgen und was wir da alles so zu tun haben, sondern sie können einfach sagen, wir brauchen jetzt für unsere Obdachlosen irgendwie die und die Klamotten, sie bestellen die bei uns, sie bekommen genau das und dann können sie die wieder ausgeben und dann können sie sich darauf konzentrieren, zum Beispiel Essen auszugeben, eine medizinische Versorgung, sich darum zu kümmern, dass die irgendwie in eine Wohnung kommen oder so. Und das, finde ich, ist schon ein sehr, sehr solidarischer Gedanke. Und deshalb haben wir von Hanseatic Help auch wirklich ein sehr großes Netzwerk in diesem sozialen Bereich. Und ich glaube, das ist das A und O. Also Netzwerke fördern. Und das kann natürlich sehr gut auch und muss auch, glaube ich, über politisch gestaltet werden. Also die Politik kann schon wirklich da die Rahmenbedingungen schaffen, sowohl indem sie Orte bereitstellt dafür, indem sie das einfach auch ganz klar unterstützt, die ganzen solidarischen sozusagen Aktionen zusammenzubringen und natürlich auch, und ich finde, da ist unsere Stadt auch gut, indem sie guckt, dass sie da ungefähr gleichermaßen auch eine Unterstützung anbietet. Also ganz schwierig wird es, glaube ich, wenn die ganzen sozialen Unternehmen sozusagen in Konkurrenz zueinander gehen. Da finde ich es tatsächlich, ist nicht der unternehmerische Wettbewerb an der Stelle, sondern da geht es eben genau darum zu sagen, wir wollen eigentlich alle so das Gleiche, wir wollen gesellschaftliche Wirkung maximieren und da ist es eben gut, sich gegenseitig zu unterstützen und sich zu helfen und nicht in Konkurrenz zueinander, zum Beispiel um Fördergelder zu treten. Insofern finde ich da so einen gleichen Start oder so eine gleiche Ausstattung irgendwie zu geben, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was, glaube ich, noch ein Faktor, wenn ich den nennen darf, ist, also Hamburg ist ja auch die Stadt der Stiftungen. Ne? Es gibt keine Stadt in Deutschland, die mehr Stiftungen hat. Jetzt sind nicht alle davon unbedingt gemeinnützig. Es gibt auch ein paar, die sind, glaube ich, Steuersparmodelle. Aber sagen wir mal, sehr viele davon sind schon auch dafür da, um eben Gutes zu tun. Und da zum Beispiel nochmal irgendwie eine Initiative zu machen, wie bringen wir eigentlich diese ganzen vielen Gruppen, die eigentlich Geld von Stiftungen gebrauchen können, und die Stiftungen selber so miteinander zusammen, wie matchen wir die so, dass nicht jede Gruppe einzeln recherchieren muss, welche Stiftung hat jetzt welche Förderzwecke und passt das jetzt eigentlich zu meinen Projekten? Und übrigens auch das Wort Projekte ist eigentlich auch ein Unwort bei mir, weil es gibt eben auch so einen Hang zu Projektitis. Und eigentlich geht es doch darum, und das finde ich übrigens nachhaltig, da treffen Birte und ich uns vielleicht, also Projekte immer nur zu fördern und dann zu sagen, so 2 Jahre und jetzt brauchen wir aber ein neues Projekt. Was ist das denn für ein Quatsch? Also wenn was richtig gut läuft, dann ist es nachhaltig, das weiter zu fördern. Weil es ist mal aufgebaut worden, da sind mal Ressourcen rein investiert worden, das kann man optimieren. So, und das sind so ein paar Hebel, glaube ich, wo ich glaube, dass eben die Politik uns vor allem durch die Schaffung von Rahmenbedingungen ganz wunderbar unterstützen könnte in dieser Stadt. Und wie gesagt, sie tut es auch schon.
Es steht und fällt also mit den Rahmenbedingungen. Danke, Claudia, für diese ganz konkreten Hebel. Das versuche ich auch nochmal bei dir, Birte. Wenn du dich jetzt auf eine Maßnahme festlegen solltest, die wirklich essentiell ist, um Hamburg strukturell solidarischer zu machen, was wäre das?
Ich fand die Punkte von Claudia schon alle spannend. Welchen Aspekt ich noch einbringen würde, wäre auch echt so die Frage, oder wo ja auch viel Gedankengut schon reinfließt, ist, wie preise ich denn ein, wenn ich allgemeine Ressourcen verwende, wie eben unseren Planeten, wie Umweltthemen, wie soziale Themen. Weil nur damit kann ich dann Sachen vergleichbar machen. Und ich glaube, auch da spielt Solidarität am Ende wieder ein Faktor, also ist ein wichtiger Faktor, weil ich, wenn ich das alles einpreise, damit werden Sachen immer teurer. Und das soll dann ja eben auch nicht am Ende ganz viele wieder ausschließen, aber ich würde halt eine viel fairere Vergleichbarkeit herstellen zwischen unterschiedlichen Sachen, und dann muss ich eben wieder schauen, wie ich dann wirklich einen Zugang zu allem gebe. Aber da sind eben schon noch Hebel oder da fehlt uns noch was, und das kann teilweise von der Politik kommen. Also das kam ja auch mit Sachen wie ESG-Reporting bei Unternehmen, wo jetzt auch wieder viel zurückgenommen wurde und so weiter. Und das sind alles Instrumente, die sind noch nicht perfekt, aber ich glaube, das ist doch schon der richtige Weg, da dann auch einfach ja nachhaltigere Lösungen zu fördern, einfach weil sie sich im Vergleich, wenn ich alles einpreise, als die beste Lösung herausstellen.
Damit hast du in deinem letzten Satz nochmal eine ganz andere Dimension von Solidarität angesprochen, nämlich die Solidarität mit der Natur, der wir im Grunde genommen alles zu verdanken haben. Das nehme ich mit. Solidarität sollte grenzenlos sein, über Menschen hinweg gedacht. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich für dieses inspirierende, solidarische und wirklich bewegende Gespräch bedanken. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Danke dir.
Was ich heute mitnehme: Solidarität ist keine Frage des Herzens allein. Sie braucht Struktur, Netzwerke und manchmal auch unternehmerisches Denken. Und sie braucht Menschen, die einfach machen, anstatt zu warten. Hamburg hat das Potenzial, eine Stadt zu werden, in der wir stärker füreinander einstehen. In der Kleiderkammer genauso wie im Inkubator, in Billstedt genauso wie in der Hafen City. Was können wir tun, um Hamburg nicht nur zur schönsten, sondern auch zur solidarischsten Stadt der Welt zu machen? Schreibt uns eure Gedanken und teilt diese Folge mit Menschen, die euch am Herzen liegen. Bis zur nächsten Folge von Hamburg Wat Nu. Bleibt neugierig, engagiert und füreinander da. Dieser Podcast wird gepowert von den Hamburger Energiewerken. Deine Stadt, deine Energie, unser Werk.